Herzlich willkommen zu Mensch und Medizin beim Kontrafunk, Ihre Sendung zu Wissenschaft, Medizin und Forschung. In der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda ist es jüngst zu einem Ebola-Ausbruch gekommen, den die Weltgesundheitsorganisation WHO offiziell zur gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite erklärt hat. Einige erkrankte Patienten werden in Europa behandelt. Wie ist diese Situation einzuschätzen? Darüber spreche ich mit dem Internisten, Pneumologen und Sozialmediziner Dr. Wolfgang Wodak. In seinem Buch Der unsichtbare Tod, Geburtenrückgang, zeigt der Gesundheitsökonom Prof. Dr. Konstantin Beck auf, wie dramatisch die Geburten in der Schweiz, aber auch in anderen Ländern seit 2022 eingebrochen sind. Just 9 Monate vor dem Beginn des Geburtenrückgangs sind die Impfkampagnen mit den mRNA-Impfstoffen gegen Corona ausgerollt worden. Heute spricht er über die Tierversuche, die für die Zulassungen dieser Präparate entscheidend waren. Und der Schweizer Filmemacher und Journalist Mike Winiger hat einen neuen Film veröffentlicht, der sich mit der Aufklärung der Corona-Krise beschäftigt. Er zeigt eindrücklich auf, wie es 2020 wegen einer vergleichsweise ungefährlichen Atemwegserkrankung dazu kommen konnte, dass durch Lügen und Manipulation ein Szenario geschaffen wurde, dessen Auswirkungen bis heute merklich spürbar sind. Mike Winiger erzählt in der Sendung über den Film und seine Recherchen. Dazu gibt es wie immer die Nachrichten aus der Welt der Medizin. Ich bin Corinna Ziegerli. Nach dem Riesenhype um das Coronavirus, der einige Jahre andauerte, kamen als nächstes die Affenpocken, die jetzt M-Pox heißen, dann mehrere Male die Vogelgrippe und in jüngster Zeit schrecken uns die Medien mit dem Hunter und dem Ebola-Virus. Es scheint, als kämen wir aus den Epidemien nicht mehr heraus und die Erreger, die uns bedrohen würden, immer gefährlicher. Mindestens dann, wenn wir regelmäßig die Mainstream-Medien konsumieren. Ebola ist zweifelsohne eine gefährliche Krankheit, die zum Tod führen kann. Sie kommt vor allem in Afrika vor. Vor genau 50 Jahren wurde Ebola zum ersten Mal diagnostiziert. Was bedeutet dieser Ausbruch nun für uns in Mitteleuropa? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Wolfgang Wodak. Er ist Internist, Pneumologe und Sozialmediziner. Ich grüße Sie, Herr Dr. Wodak.
Hallo.
Die WHO hat den Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda offiziell zur gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite erklärt. Wie schätzen Sie das ein?
This is the same procedure as many times. Also sie machen immer wieder die gleichen Dinge. Zum Glück vergessen sie das nach einigen Monaten, wenn sich herausgestellt hat, dass sie damit nicht weiterkommen und dass die Lügen rauskommen. Also ich bin inzwischen ja entsetzt darüber, wie man dabei auch über Leichen geht. Das heißt, man schreckt nicht davor zurück, Menschen zu infizieren, um klinische Studien zu machen zum Beispiel. Ich habe das ja mitgekriegt beim letzten Ebola-Fall, wo über 20.000 Menschen dann infiziert waren, weil angeblich der erste Fall in Guinea, das soll ein 18 Monate altes Kind gewesen sein, was an einer Fledermaus irgendwie geknabbert hat. Also eine fürchterliche Story. Das ist halt ein Afrikaner hinterher untersucht. Und das Kind, das ist an Malaria gestorben. Und die Familie ist auch nicht krank geworden. Aber es sind dann überall da in der Umgebung sind dann diese Ebola-Fälle aufgetaucht. Mit einem Ebola-Typ, der aber nur 3000 Kilometer entfernt im östlichen Kongo vorkommt. Aber 100 Kilometer entfernt gab es in Sierra Leone ein Gain-of-Function-Labor einer amerikanischen Firma, die für das Militär Forschung machte mit hämorrhagischen Fieberviren. Das ist Marburg-Fieber, Lassa-Fieber und Ebola. Und die hatten genau Experimente gemacht mit diesem Typ, der dann da zum ersten Fall in Guinea führte. Gleichzeitig tauchten überall in Westafrika solche Fälle auf und es wurden sofort dann auch klinische Studien gemacht von der Firma Merck Sharp Dohme, die den ersten gentechnischen sogenannten Impfstoff da entwickelte gegen Ebola. Und der ist dann zugelassen worden und dann war Ebola zu Ende. Ich weiß es deshalb so genau, weil ich damals angerufen wurde von einem Freund, der hat ein Labor in Guinea, in Conakry, in der Hauptstadt. Und der rief mich an und sagte, du Wolfgang, da müssen wir was tun. 5 Fälle oder so waren da erst. die kann man eingrenzen, die kann man isolieren. Da müssen wir schnell die Tests machen in der Umgebung und dann kann man das ganz schnell eingrenzen. Kannst du nicht den Botschafter mal fragen, was man da machen könnte? Die Botschaft ließ dann verlauten, dass das die WHO übernommen hatte. Und nichts geschah und das breitete sich aus. Die klinische Studie wurde gemacht, das Zeug wurde zugelassen. Und dann wurde nachher nochmal nach einem Jahr oder etwas später im Ostkongo, da wo diese Viren herkommen, gab es nochmal einen Ausbruch. Wahrscheinlich hat man da die Impfung nochmal ausprobiert. Also ich halte das alles für kriminelle, ja vom Menschen veranstaltete Dinge, die da passieren. Das haben wir erlebt in so vielen Fällen jetzt inzwischen, dass man da nicht zurückschreckt. Und man kann es auch immer an den Aktienkursen ablesen, die der Firmen, die dann da was vorbereiten. Die wissen ja schon vorher, wenn sie sowas starten, kaufen die Aktien billig auf und dann redet jeder Mensch davon, dass es da einen Impfstoff geben soll. Die Aktien steigen und wenn das rauskommt, dann haben sie die schon wieder verkauft. Das ist so ein abgekatertes Spiel inzwischen, dass ich einfach nur ärgerlich bin, dass sie uns immer wieder für dumm verkaufen. Aber das Schlimme ist, da sterben Tausende von Menschen. Bei dem ersten Ebola-Versuch, da waren es über 11.000 Menschen, die gestorben sind und über 20.000, die man infiziert hatte. Wobei ich nicht genau weiß, wie viel davon an Ebola gestorben sind und wie viel an dem Impfstoff, an dem gentechnischen.
Wie gefährlich ist denn dieses Virus jetzt zum Beispiel im Vergleich mit SARS-CoV-2?
Ich denke, das Ebola-Virus ist so ähnlich wie die anderen hämorrhagischen Fieberviren, ist sehr gefährlich und auch der Typ, der im Ostkongo vorkommt und auch der jetzt genannte Typ, die sollen eine höhere Letalität haben. Es gibt da unterschiedlich letale Dinger. Aber Ebola ist eben nicht sehr ansteckend, da muss man direkten körperlichen Kontakt haben. Und dass sich sowas denn weiträumig verbreitet, ist sehr unwahrscheinlich. Die Ausbrüche in der Geschichte waren immer sehr leicht einzugrenzen. Aber da hat es auch keine klinischen Studien dann gegeben.
Also es ist nicht so, dass wenn man jemandem begegnet irgendwo, ich muss jetzt wieder den Vergleich machen, weil das der letzte große Hype war mit diesem Coronavirus, dass man sich daran dann anstecken könnte, wenn man zum Beispiel während der Inkubationszeit Kontakt hat oder so.
Nein, überhaupt nicht. Deshalb kann man so sehr leicht, wenn man da einen Fall hat, der krank wird, dann kann man die Umgebung untersuchen und kann dann entsprechende Tests machen und kann die Leute dann isolieren, auch wenn sie noch nicht krank sind. Dann kann man warten, die Inkubationszeit sind einige Tage und dann kann man warten, ob die krank werden oder nicht. Und wenn das Ganze dann überstanden ist, ist es wieder frei, das Gebiet. Das ist leicht zu beherrschen bei Ebola. Man muss nur diese Ringisolierung machen da.
Und kann man das gut behandeln?
Das ist nicht so einfach. Man kann symptomatisch behandeln. Nicht mit Medikament, sondern symptomatisch den Leuten helfen, dass sie das durchstehen.
Es wurden ja erkrankte Patienten in europäische Krankenhäuser überführt. Warum hat man das gemacht?
Das weiß ich auch nicht. Weshalb man aus Afrika einen Amerikaner nach Deutschland bringt, in eine deutsche Klinik, weiß ich nicht. Ich hoffe, der überlebt es.
Wissen Sie, wie sein Zustand ist im Moment?
Nein, weiß ich nicht, nein. Aber es geht bei diesen Dingen ja auch immer darum, dass man dann Zugang hat zu den Erregern. Das ist ja immer wichtig. Wenn man da forschen will, dann braucht man die Erreger. Und wenn der Patient da ist, dann hat man die Erreger. Ich habe keine Ahnung, weshalb die den hierher gebracht haben.
Ja, wäre das möglich, dass das von ihm aus verbreitet werden könnte?
Diejenigen, die dann mit ihm umgehen, die wissen das ganz genau, die werden sich nicht mit dem ins Bett legen und die werden den auch nicht ohne Handschuhe anfassen. Das ist einfach zu verhindern, dass man sich da ansteckt.
Also es braucht Kontakt oder Austausch von Körpersäften, um sich anzustecken?
Ja, ja. Man hat es gemacht, wenn da Menschen sterben in Afrika an dieser Erkrankung und die werden dann begraben oder die Verwandten berühren die dann und dann ist es dann zu Fällen gekommen, zur Ansteckung gekommen, ja.
Ja, okay. Also auch von den Medizinern her und vom Pflegepersonal her, die sollten schon wissen, was sie tun. Hm?
Ja, natürlich.
Ja, nun haben Sie gesagt, Sie befürchten, das sei ein Laborvirus, so wie das SARS-CoV-2-Virus ja auch aus einem Labor stammt. Und es gibt ja auch schon Berichterstattung darüber, dass ein Impfstoff in Vorbereitung sein soll. Das haben Sie ja vorher erwähnt. Das ist immer das gleiche Prozedere.
Ja, das kann man im Börsenblatt am besten ablesen, wer da spekuliert und wer dahinter steckt. Ja, ich habe das ja schon mal gesagt, glaube ich, die WHO ist für mich inzwischen eine Agentur zur Vorbereitung und Begleitung von Insidergeschäften geworden. Und bei diesen Versuchen geht man über Leichen. Man infiziert Leute, um klinische Studien durchmachen zu können. Das ist schrecklich.
Das ist fürchterlich, ja.
Das ist fürchterlich.
Absolut, weil an diesem Ebola-Virus sollen ja schon immerhin irgendwie 15.500 Menschen etwa nach Schätzungen gestorben sein.
An dem neuen noch nicht. Es war die vorige Ebola 2014. Da waren das über 20.000 Menschen, die infiziert waren und über 11.000, die gestorben waren.
Mhm.
Was halten Sie von der Berichterstattung darüber? Man sieht ja wieder die schrecklichen Bilder, die Kinder, die um ihren Arzt bangen und so weiter.
Wir haben ja gesehen, dass sie manchmal dieselben Bilder vom vorigen Ausbruch dann wieder benutzen. Also wir werden da in Angst und Schrecken versetzt, damit wir das Ganze glauben. Und man kann da leider den großen Medien nicht mehr glauben. Ich bin ja jetzt gerade unterwegs und halte einen Vortrag, dass die Welt krank ist und wie wir uns da verhalten können, um gesund zu bleiben. Und ich denke, da habe ich diese Beispiele der verschiedenen Ausbrüche, die ich schon erlebt habe, wo ich praktisch auch involviert war, entweder beruflich oder als Politiker, wo ich mich dann intensiv darum gekümmert habe. Diese Ebola-Geschichte, die 2014 war, ist inzwischen ausgiebig untersucht. Da gibt es wissenschaftliche Studien von Afrikanern, die selbst da recherchiert haben. Das ist einfach unmöglich gewesen, diese Ausbreitung. Die muss aus diesem Labor gekommen sein. Ob das jetzt künstliche Viren waren, das glaube ich gar nicht mal. Ich glaube schon, dass man da einfach Ebola-Viren nehmen kann. Und man muss nur Menschen damit infizieren. Und dann kann man diese Studie machen, um seine Impfung dazuzulassen. Das ist, da muss man gar nicht was besonders Gefährliches bauen. Aber was bekannt ist, dass dieses Labor direkt 100 Kilometer entfernt von dem angeblich ersten Fall, dass die mit genau diesem Typ von Ebola-Viren experimentiert haben.
Und haben jetzt ja die Medien seit Corona ein paar Mal versucht. Es kamen die Affenpocken, dann kam ein paar Mal Vogelgrippe, jetzt Hantavirus, Ebola-Virus. Haben Sie das Gefühl, dass die Leute noch so darauf reagieren? Oder ob so eine Reaktion wie bei Corona noch einmal möglich ist?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und bei Corona kommt ja jetzt auch raus, was dahinter steckt. Dass das eine PCR-Pandemie war und dass diese Viren im Labor zwar, dass damit gebastelt wurde, aber die sind ja überhaupt nicht in der Lage, sich in der Natur zu bewähren. Da muss man keine Angst vor haben vor Laborviren. Die verbreiten sich nicht von alleine. Und das Toxische, das hat man in die Spritzen getan. Und erst als die Spritzen verteilt wurden, da starben die Menschen. Davor starben die Menschen nur an einigen Orten, wie in Bergamo oder in New York, aber nur im Krankenhaus, aber nicht in San Francisco und auch nicht in Rom. Das war keine Pandemie. Da wurden Menschen falsch behandelt, beatmet, alte Menschen beatmet auf der Intensivstation. Und durch falsche Behandlung sind da viele gestorben. Das war kurz, das war nur einen Monat lang. Dann kamen die Spritzen und die Übersterblichkeit fing erst an, Frühjahr 2021, als die Leute die Spritzen kriegten. Und wir sehen jetzt, dass das auch nicht in jedem Land der Fall ist. Es gibt jetzt neueste Daten über die Verteilung der Chargen, dass einige Chargen sehr toxisch waren. Und in Deutschland haben wir leider sehr viele solcher toxischen Chargen gekriegt. Während die Schweden sind genauso oft gespritzt worden wie die Deutschen. Da ist überhaupt keine Übersterblichkeit und bei uns eine Übersterblichkeit von 20-30% 2022 gewesen. Das heißt, man kann mit der Spritze gezielt Menschen schädigen. Das kann man nicht, wenn man Viren freisetzt. Das würde gar nicht funktionieren, das kann man nicht kontrollieren.
Also wäre Ihre Empfehlung jetzt für die Leute, die sich Sorgen machen, jetzt auch wieder zu dieser Ebola-Berichterstattung oder zu dieser Hunter-Berichterstattung, nicht Angst zu haben vor dem Virus, sondern auf jeden Fall die Spritzen zu vermeiden?
Ja, natürlich. Das sind wieder gentechnische Spritzen mit großen Nebenwirkungen. Das wird wieder ein Experiment, ein großes. Es ist ein großes Risiko. Es gibt ja keine langfristigen Studien darüber.
Also Finger weg davon.
Ja, um Gottes Willen.
Der Internist, Pneumologe und Sozialmediziner Dr. Wolfgang Wodak über das Ebola-Virus bei Mensch und Medizin. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Wodak.
Gerne.
Im Gespräch mit Mensch und Medizin hat der Schweizer Gesundheitsökonom und Titularprofessor Konstantin Beck am 7. Mai ausgeführt, in welch dramatischem Ausmaß die Geburten in der Schweiz seit 2022 zurückgegangen sind. In seinem neuen Buch «Der unsichtbare Tod – Geburtenrückgang» zeigt Konstantin Beck auf, dass viele der Ursachen, die für diesen Geburtenrückgang in den Medien angeführt werden, nicht plausibel sind und zeigt aber einen möglichen Zusammenhang mit den Covid-19-Impfungen auf, der sich aufdrängt. Dieses Gespräch möchten wir heute mit ihm fortsetzen. Ich grüße Sie, Herr Professor Beck.
Guten Tag, Frau Ziegerli.
Sie haben in unserem Gespräch zu Ihrer Studie über die Zahlen der massiven Geburtenrückgänge gesprochen. Fassen Sie uns noch mal kurz zusammen. Wie viele Kinder fehlen unserem Land?
Also wenn man die Jahre 2022 bis heute, also bis 2025, mit dem Jahr 2020 vergleicht, dann sind es 24.000 Geburten weniger. Also 24.000 fehlende Kinder. Und das ist eine ganz erhebliche Zahl. Es kommen etwa 70.000 Kinder pro Jahr auf die Welt.
In anderen europäischen Ländern sieht es nicht besser aus. Wo ist es am schlimmsten?
Ganz tiefe Reproduktionsraten haben jetzt Italien, Spanien, aber auch Polen und Litauen erreicht. Also die sind bei 1,18 Kinder. Das ist etwa die Hälfte, die notwendig wäre, um die Bevölkerung zu reproduzieren.
Sie haben in Ihrer Studie zahlreiche Faktoren, die zu dem Geburtenrückgang hätten führen können, ausgeschlossen und sind zum Schluss gekommen, dass der einzige Faktor, der sich so verheerend auswirken konnte, die Covid-19-MOD-RNA-Impfstoffe sein müssen. Am Ende unseres Gesprächs haben Sie angekündigt, dass Sie für Ihre Studie auch die Tierversuche, die mit diesen neuartigen Impfstoffen durchgeführt wurden, genau analysiert haben. Schauen wir uns die Ergebnisse im Einzelnen an. Was wurde bei den Tierversuchen genau getestet?
Also es ist ja absolut üblich, bei Medikamenten diese zuerst an Tieren auszuprobieren und zu schauen, ob sie verträglich sind, was für Nebenwirkungen auftreten können und so weiter. Und das wurde auch mindestens ein Stück weit bei diesen mRNA-Impfungen gemacht. Und einige wenige Tierversuche gibt es, die sich auch mit den schwangeren Tieren beschäftigt haben, mit den trächtigen Ratten. Und das geht im Grundsatz so, dass man hat zwei Gruppen von Ratten, die eine wird geimpft, die andere wird nicht geimpft, die eine wird dann schwanger und dann schaut man, was das Ergebnis ist und man kann auch schauen, aufgrund von Sezierungen, wie die Föten aussehen, ob es da Missbildungen gibt und so weiter. Jetzt muss man sich schon vorstellen, für die Zulassung dieser Impfung für die Weltbevölkerung hat man 88 Ratten genommen, wovon dann 44 geimpft sind. Also das ist keine allzu große Gruppe. Und was uns dann vor allem aufgefallen ist, wir haben keinen einzigen, nicht einen Tierversuch gefunden, vielleicht haben wir einen übersehen, wo es den geimpften Ratten am Schluss besser ging oder mindestens gleich gut ging wie den ungeimpften.
Also jetzt reden wir hier von Ratten. Wurden diese Impfstoffe nur an Ratten getestet oder auch an anderen Tieren, wie zum Beispiel Primaten, Affen oder so?
Genau. Also eigentlich ist es Vorschrift. Seit dem Contergan-Skandal, als ein Mittel sich auch sehr stark und deformierend auf Föten ausgewirkt hat und die Kinder dann ohne Arme oder ohne Beine oder so zur Welt kamen. Seit da, in den 60er Jahren, ist es obligatorisch und eine WHO-Vorschrift, dass man nicht nur sogenannte Nagetiere, sondern auch Nicht-Nager, und das wären dann eben Menschenaffen zum Beispiel, untersucht. Und das hat auch eine gewisse Logik, weil eine Ratte wirft immer mehrere Jungen aufs Mal und das ist nicht so ganz vergleichbar mit den Kindern, die Menschen bekommen. Während dem Primaten stehen uns natürlich viel näher und sind daher besser vergleichbar. Diese Vorschrift wurde nicht eingehalten. Punkt. Also man hat es einfach nicht gemacht. Man hätte ja noch argumentieren können, wir haben keine Zeit vor der Einführung, dann hätte man sie ja 2022 nachholen können. Nein, man hat überhaupt keine Versuche mit Menschenaffen durchgeführt.
Beginnen wir mit der Baumann-Studie, also mit den Baumann-Versuchen an Ratten. Wie sind diese Untersuchungen genau abgelaufen?
Also hier wurden 88 Ratten genommen, 44 wurden geimpft und dann hat sich herausgestellt, dass bei den Ungeimpften eine nicht trächtig wurde und bei den Geimpften waren es zwei. Also das ist kein riesiger Unterschied, das würde ich jetzt auch mal sagen, könnte zufällig sein, aber es ist schon wieder ein Nachteil für die Geimpften. Einen ähnlichen Start gab es bei Moderna, sie verwendeten auch 88 Ratten, 44 wurden geimpft. Da war das Verhältnis schon schlechter, oder? Zwei wurden nicht trächtig bei den Ungeimpften, sieben wurden nicht trächtig bei den Geimpften. Das sind also 3,5 Mal mehr, aber das ist nicht signifikant. Also der Test ist so eingerichtet, dass auch wenn es 3,5 Mal schlechter ist, dann gibt der Test noch kein Alarmsignal. Dann vermuteten Sie aber, wenn Sie schon bei 2:7 sind, da waren Sie schon sehr nahe bei der Signifikanzgrenze, dass das wahrscheinlich nicht gut kommt, wenn Sie jetzt diese Ratten gebären lassen und schauen, wie viele Ratten bekommen ein Kind und wie viele nicht. Und dann haben Sie einfach die Stichprobe halbiert. Also Sie haben einfach 44 Ratten seziert, aus dem Rennen genommen und dann mit den anderen Ratten weitergemacht. Und das kam auch nicht wahnsinnig gut. Von den 22, die dann noch da waren, hatten die Ungeimpften 2 Ratten, die keinen Wurf hatten. Bei den Geimpften waren es 7 ohne Wurf. Aber weil das eben 2:7 ist, war das gerade wieder nicht signifikant, oder? Also es wurde eine Signifikanz erreicht von 94%. Das ist 1% unter der angestrebten Signifikanzgrenze von 95%.
Also bei 95% würde man ein Alarmsignal erkennen, aber bei 94% nicht.
Also sagen wir es mal so, bei 95% würde ein Mediziner ein Alarmsignal erkennen. Ein Ökonome würde sich schon bei 90% fragen, ob das ein guter Test ist, ob das gut rauskommt. Aber das habe ich gesehen, in der medizinischen Literatur klammert man sich an diese 95%, wie wenn das Gott gegeben wäre. Das ist aber nicht der Fall. Es ist keine technische Voraussetzung, dass man unbedingt 95% einhalten muss. Aber da muss man sich schon im Klaren sein, die Pfizer-Impfung gilt als ungefährlich wegen einer einzigen Ratte. Eine Ratte mehr ohne Wurf bei den Geimpften und sie wäre gefährlich deklariert worden. Und dann habe ich ja vorher gesagt, die Stichprobe wurde halbiert. Jetzt vorher hatten wir die Stichprobe. 3 waren nicht richtig und 7 waren nicht richtig bei den Geimpften. Ja, jetzt halbieren Sie mal 3 durch 2. Das gibt 1,5, oder?
Ja, wurden denn von den 3 nicht richtigen Ratten 2 Ratten oder eine übernommen? Eine halbe Ratte konnte man ja nicht nehmen.
Genau, und wurde von den nichträchtigen Geimpften 3 oder 4 übernommen. Also es gibt eine Kombination, wo Sie dann ein nicht signifikantes Ergebnis haben. Wenn Sie anders die Sache zusammengestellt hätten, wären die Ergebnisse wieder signifikant. Also wir sind haarscharf an dieser Signifikanzgrenze, aber man hat dann halt gerade 2:7 gehabt und das war dann gerade knapp unter 95%. Also wenn Sie die 44 Ratten am Start gelassen hätten, also alle, also die 88, das heißt 44 Geimpfte, 44 Ungeimpfte, dann hätten wir eine hohe Signifikanz gehabt. Also wenn das ähnlich rausgekommen wäre, hätten wir ein Signifikanzniveau weit über 95 erreicht. Es war ein Versuch, einfach diese Signifikanz nicht zu erreichen.
Was ist denn der Rundungsfehler, dass man das ein bisschen versteht, dass man es, wenn man es hört, jetzt nachvollziehen kann?
Also wenn ich jetzt 7 Ratten habe und ich sage, ja, ich habe schon 7, die haben ein schlechtes Ergebnis. Und von diesen 7 mit dem schlechten Ergebnis nehme ich die Hälfte und ich nehme nur 3 und es kommen 4 weitere mit einem schlechten Ergebnis dazu, nämlich die, die dann keinen Wurf haben, dann bin ich wieder bei total 7. Wenn ich aber gesagt habe, ich nehme von denen, die nicht schwanger wurden, 4 und es kommen 4 weitere dazu, dann habe ich eben 8 ohne einen Wurf. Und das ist der Unterschied. Und mit 7:2 habe ich eine Signifikanz von 94%, mit 8:2 habe ich eine Signifikanz über 95%.
Ja, ist denn das eine willkürliche Entscheidung? Hat man einfach entschieden, ja, wir machen das jetzt so, dann kommt das Resultat besser raus?
Das kann man natürlich nur vermuten. Also es ist auf alle Fälle eine unübliche Strategie, wenn man schon eine kleine Stichprobe hat, die Stichprobe noch kleiner zu machen. Und jeder, der irgendetwas vom Thema versteht, weiß, wenn ich die Stichprobe kleiner mache, wird der Zufallsbereich größer, also kann ich eher die Gefährlichkeit der Impfung im Zufall verstecken. Also um ein anderes Bild zu nehmen, man kennt ja das mit dem Radar und gewisse Flugzeuge können unter dem Radar durchfliegen. Jetzt können Sie auch hier das als Radar interpretieren oder der Versuch ist der Radar, der schaut, ob es schwerwiegende Nebenwirkungen gibt. Und jetzt können Sie den Radar aber so einstellen, dass der Test einfach unter dem Radar durchfliegt. Und das wurde hier gemacht, oder? Sie können eine 3,5-fache Verschlechterung der Situation nicht erkennen, weil Ihr Radar zu hoch eingestellt ist.
Ja, aber Herr Beck, 95% Signifikanz, das empfinde ich doch schon als sehr hoch. Wären da nicht schon über 50% ein Alarmsignal? Ich meine, so nach gesundem Menschenverstand?
Ja, das wäre dann doch sehr, sehr vorsichtig. Also man muss dann schon auch schauen, zum Beispiel, wenn wir jetzt die ersten nehmen, zwei waren nicht schwanger bei den Geimpften und eine war nicht schwanger bei den Ungeimpften. Das wäre schon ein Unterschied von 50%. Aber es sind sehr, sehr kleine Zahlen. Dann ist es mal schnell möglich, dass 2:1 oder 2:2 oder 1:2 oder das ist dann wirklich zufällig. Also man muss dem Zufall schon einen gewissen Raum lassen. Und unter 90% gehen jetzt auch Ökonomen in der Regel nicht. Aber wir gehen anders dahinter. Wir sagen, das ist auf dem 90% Niveau signifikant, das auf dem 95% und das auf dem 99%. Und wir sind nicht so fixiert auf eine einzige Zahl. Vor allem, wenn dann die Stichprobe noch so klein ist. Also das andere Kriterium, das aufgekommen ist in den 90er Jahren, heißt robust. Ist der Test robust? Das heißt, wenn man etwas Kleines ändert, hat man dasselbe Resultat. Nein, man hätte eine Rate mehr dazu nehmen müssen, wäre das Resultat anders. Man hätte die Gruppe nicht halbieren müssen, wäre das Resultat anders. Also es ist hinten und vorne nicht robust und wir haben einen schlechten, viel zu kleinen Test, viel zu hoch eingestellter Radar, der auf kleinste Veränderungen reagieren würde und sagen würde, Achtung, das ist eine Gefahr, die wir hier haben mit dieser Impfung. Und aufgrund dieses Tests hat man dann die Zulassung gewährt. Es ist noch eine Stufe schlimmer. Ich meine, das Beispiel da von Moderna, das ich jetzt erzählt habe, das wurde gar nicht publiziert. Das wurde der FDA, der amerikanischen Zulassungsstelle, zugestellt. Und dann wäre es 70 Jahre unter Verschluss gehalten worden als Staatsgeheimnis oder als geheime Unterlage. Und es gab einen Prozess in Texas, wo ein Impfgeschädigter klagen konnte und verlangen konnte, dass der E-Mail-Verkehr mit der FDA offengelegt werden muss. Und da fand man dann diesen Test. Also eigentlich hätte man das gar nicht wissen dürfen.
Wenn nun aber alle Tests zu Ungunsten ausgehen, kann diese Abweichung ja nicht mehr als zufällig bezeichnet werden. Wie Sie auch sagen, was ist denn Ihr konkreter Vorwurf an die Behörden, die diese Impfstoffe trotz dieser alarmierenden Daten für die breite Anwendung an Menschen freigegeben haben?
Ja, das ist schon eigenartig. Also wir kommen später noch darauf zurück. Oder es gibt hier auch finanzielle Anreize. Es gibt in den amerikanischen Zulassungsbehörden auch Leute, die haben Patente an diesen Produkten und sind natürlich dann nicht so begeistert, wenn das Produkt zurückgewiesen wird und nicht in den Markt kommen kann. Das haben wir in der Schweiz, glaube ich, noch nicht. Aber um nochmal zu betonen, eigentlich ist die Argumentation, wir haben zwar immer schlechte Ergebnisse, auch bei den späteren Tests, die wir gemacht haben, wir haben konsequent schlechte Ergebnisse bei geimpften Schwangern, aber das ist halt zufällig. Aber wenn ich 9 Tests habe und alle sind schlecht, da können Sie mal eine Münze nehmen und 9-mal hochwerfen und darauf warten, dass Sie 9-mal Zahl haben. Da warten Sie aber ziemlich lange. Das ist dann genau die Wahrscheinlichkeit, dass es eben doch zufällig sein könnte. Und in Wirklichkeit ist das schon die Serie dieser Tests, die Uniformität der Ergebnisse, das weist darauf hin, dass wir hier nicht mehr über einen Zufall sprechen.
Professor Dr. Konstantin Beck, Gesundheitsökonom und Titularprofessor der Universität Luzern, über sein neues Buch «Der unsichtbare Tod – Geburtenrückgang», das am 18. Juni in Muri im Kanton Aargau Vernissage hat. Das ist eine Veranstaltung des Aktionsbündnis Freie Schweiz, ABF. Auf der Webseite finden Sie alle Informationen dazu. Wir werden weiter über Ihre Studien sprechen bei Mensch und Medizin und dabei genauer in die Post-Market-Studien zur Geburtenentwicklung schauen. Vorerst bedanke ich mich für Ihre Ausführungen, Professor Beck.
Der Dank ist ganz meinerseits.
Sie hören Mensch und Medizin beim Kontrafunk jetzt mit dem Nachrichtenüberblick mit Verena Strauß.
Bei knapp 13% der Jugendlichen in Deutschland finden sich Anzeichen eines problematischen Alkoholkonsums. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Stiftung Gesundheitswissen, erschienen im Fachblatt J. Meir Public Health and Surveillance. Für die Erhebung waren mehr als 2000 Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren befragt worden, zum Teil online, zum Teil in persönlichen Interviews. Die aktuellen Daten belegen die immer noch wesentliche Rolle von Alkohol für viele Jugendliche, obwohl der Alkoholkonsum bei jungen Menschen in den vergangenen Jahren insgesamt gesunken ist. Den Ergebnissen zufolge trinken rund 20% der Befragten mindestens einmal pro Woche Alkohol. Bei 12,7% ist das Trinkverhalten als problematisch einzustufen. Das ist dann der Fall, wenn mehrere Anzeichen bedenklichen Konsums zusammenkommen, darunter Erinnerungslücken, die Teilnahme am Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss oder Konflikte im Zusammenhang mit Alkohol. Alkoholprävention bei Jugendlichen bleibt damit weiterhin ein Thema, so die Stiftung Gesundheitswissen. Die Erhebung zeigt im Übrigen deutliche Unterschiede nach Alter. Je älter die Jugendlichen sind, desto höher ist der Anteil derjenigen mit potenziellen problematischem Trinkverhalten. Außerdem sind Jungen und Jugendliche mit Migrationshintergrund häufiger von problematischem Konsum betroffen als Mädchen und Jugendliche ohne Migrationshintergrund. Hinsichtlich der besuchten Schulform oder der Gesundheitskompetenz der Jugendlichen zeigten sich hingegen keine Unterschiede. Die gesetzliche Pflegeversicherung in Deutschland gerät finanziell immer mehr in Bedrängnis. Allein im ersten Quartal 2026 hat sie trotz eines Darlehens von 800 Millionen Euro ein Defizit von 667 Millionen Euro eingefahren. Das berichtet der GKV-Spitzenverband, die zentrale Interessensvertretung der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen in Deutschland. Während die Ausgaben in der Pflegeversicherung 2026 um 9,1% steigen, steigen die Einnahmen lediglich um 7,7%. Für das gesamte Jahr rechnet der Verband mit einem Minus von etwa 1 Milliarde Euro. Würden die Schulden gegenüber dem Bund dazugerechnet, läge das Defizit sogar bei mehr als 4 Milliarden Euro. Die Pflege in Deutschland lebe auf Pump, betonte der Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, Oliver Blatt. Er nannte gegenüber dem Spiegel drei mögliche Lösungsansätze, um die defizitäre Lage zu entspannen. Würde der Bund die rund 5 Milliarden Euro Schulden aus der Corona-Zeit an die Pflegeversicherung zurückzahlen, könnte die Pflege damit zumindest kurzfristig stabilisiert werden. Des Weiteren sollte der Bund die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige übernehmen, welche bislang von der Pflegeversicherung getragen werden. Die Länder könnten zudem die Investitionskosten in den Pflegeheimen übernehmen. Die Regierung des schweizerischen Kantons St. Gallen hat das neue Gesundheitsgesetz verabschiedet und das ursprünglich vorgesehene Impfobligatorium aus dem Gesetz gestrichen. Gestützt auf das eidgenössische Epidemiengesetz hätte der Kanton damit im Bedarfsfall Impfungen für obligatorisch erklären können, also bei erheblicher Gefährdung und für besonders betroffene Bevölkerungsgruppen eine Impfpflicht anordnen dürfen. Der Widerstand gegen den Vorschlag war groß, sowohl von Privatpersonen als auch seitens verschiedener Organisationen. Zudem stieß er auch bei den Fraktionen auf breite Ablehnung. Die St. Galler Regierung hat sich deshalb für einen Verzicht auf die Regelung ausgesprochen, zumal sie die Wahrscheinlichkeit der effektiven Anwendung einer Impfpflicht als gering einstuft. Zustimmung bei der Totalrevision des neuen Gesundheitsgesetzes fanden indes unter anderem die stärkere Gewichtung der Gesundheitsvorsorge, Regelungen zur Langzeitpflege, die Förderung integrierter und digitaler Versorgungsmodelle sowie die gesetzliche Verankerung der Patientenrechte. In Europa haben sexuell übertragbare Krankheiten ein Rekordniveau erreicht. Insbesondere die Fälle von Gonorrhoe und Syphilis haben stark zugenommen und die höchsten Werte seit über einem Jahrzehnt erreicht. Das belegen Daten des European Center for Disease Prevention and Control, ECDC, für das Jahr 2024 und spiegeln damit eine anhaltende Übertragung in mehreren Ländern wider. Demnach wurden 2024 mehr als 100.000 Fälle von Gonorrhoe verzeichnet, was einem Anstieg von mehr als 300% seit 2015 entspricht. Im gleichen Zeitraum hat sich das Aufkommen von Syphilis mit mehr als 45.000 Fällen mehr als verdoppelt. Die am stärksten betroffene Gruppe, mit den steilsten Zunahmen bei Gonorrhoe und Syphilis, sind Männer, die Geschlechtsverkehr mit Männern haben. Die Syphilisrate steigt jedoch auch innerhalb heterosexueller Bevölkerungsgruppen, insbesondere bei Frauen im gebärfähigen Alter. Als besonders besorgniserregend bewertet das ECDC die beinahe Verdoppelung der angeborenen Syphilis zwischen 2023 und 2024 von 78 auf 140 Fälle in 14 berichtenden Ländern. Bei dieser Form wird die Infektion direkt von der Mutter auf das Neugeborene übertragen. Unbehandelt können Gonorrhoe und Syphilis schwere Folgen haben, darunter chronische Schmerzen und Unfruchtbarkeit. Syphilis kann sogar Probleme am Herzen oder im Nervensystem verursachen. In späteren Stadien befallen die Erreger innere Organe wie Blutgefäßsystem, Atemtrakt, Rachen, Speiseröhre, Magen, Leber, Knochen und Muskeln.
Das waren die Mensch und Medizin Nachrichten mit Verena Strauß. Bei Mensch und Medizin ist es uns ein Anliegen, die Corona-Zeit aufzuarbeiten. Das ist wichtig, weil Dinge passiert sind, die so nicht hätten passieren dürfen, geradezu Unrecht waren. Es wurde gelogen, manipuliert, die Wissenschaft wurde missbraucht, genauso wie der Rechtsstaat. Doch wie war das möglich? Welche Mechanismen haben da gespielt, deren Konsequenzen bis heute merklich spürbar sind? Diese Frage hat sich auch der Schweizer Filmemacher und Journalist Mike Winiger gestellt. Mitte Mai kam sein neuer Film dazu in die Kinos. Er zeigt ein umfassendes Bild der Geschehnisse und wie es dazu kommen konnte. 2 Jahre waren ins Land gegangen, bis unzählige Stunden Filmmaterial verarbeitet zum Dokumentarfilm «Der Hype» die große Leinwand erreichte. Heute spreche ich mit ihm über sein Werk. Ich grüße Sie, Herr Winiger.
Guten Tag.
Herr Winiger, Sie haben in den letzten Jahren akribisch Informationen gesammelt und die Gesprächspartner gesucht, die aus Ihrer Sicht am besten erklären können, was im Jahr 2020 genau passiert ist. Warum haben Sie diese Arbeit auf sich genommen?
Also es ist ja nicht der erste Film, den ich gemacht habe. Ich habe bereits im Herbst 2020 zusammen mit Reto Brennwald einen Film veröffentlicht, der heißt «Unerhört». Dann habe ich Leute porträtiert, die Probleme mit der sogenannten Impfung hatten im Jahr 2022, unerwünscht. Dann 2023 ein Film «Wie souverän ist die Schweiz?». Und die Idee für diesen Film, den wir jetzt da vorliegen haben, das kam eigentlich schon im Jahr 2020, aber die Zeit war noch zu früh. Und deshalb habe ich gewartet. Und ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt nicht schlecht, da wir in der Schweiz mit dieser Epidemiengesetzrevision konfrontiert sein werden. Also wir müssen zurückschauen, damit wir auf diese Epidemiengesetzrevision gut vorbereitet sind. Das ist mal ein Grund, weshalb dass ich mit diesem Film jetzt komme. Und es war mir, wie gesagt, einfach ein Anliegen, den Menschen die Faktoren und Informationen, die sie durch die Leitmedien nicht bekamen in dieser Zeit, besonders eben im Jahr 2020, zu vermitteln, damit sie sich retrospektiv eine eigene Meinung über diese Zeit bilden können. Das ist so ein bisschen der Grund. Und es ist auch für mich persönlich so eine Art Abschluss dieser Zeit. Ich wollte einfach einen solchen Film immer machen von Anfang an. Aber es war nicht ganz einfach, weil eben auch noch die Zeit nicht reif war und es war schon eine ziemliche Herkulesaufgabe, diesen Film zu machen. Es brauchte viel Zeit.
Wie war denn das damals für Sie? Sie sagen es, Sie haben schon einiges an Filmen herausgebracht zu dieser Zeit, wenn Sie sich zurückerinnern an dieses Jahr 2020. Was hat Sie denn da motiviert? Wie war das für Sie, als das losging mit dieser Corona-Sache?
Also ich war etwas erstaunt, dass man da jetzt so eine Sache macht über eine respiratorische Erkrankung, besonders noch in der sogenannten Grippesaison. Und das kam ja so schleichend. Und es war ja so, dass bis etwa Anfang März ja eigentlich die Mainstream-Medien mehr oder weniger das fast ein bisschen belächelt haben und gesagt haben, ja, das ist ein Hype und so weiter. Und dann plötzlich drehte sich der Wind und es war etwa Anfang März oder so, wo wirklich eine Drehung kam von dieser Geschichte und das war dann schon recht komisch und ich begann mich genauer zu informieren darüber. Und ich hatte vielleicht einen gewissen Vorteil, da ich für eine der größten universitären Spitalgruppen der Schweiz die wöchentlichen Livestreams im Lockdown gemacht habe. Und ich war an vorderster Front mit dabei. Und ich sah, dass es nicht das war, was uns erzählt wurde. Und das hat in mir den Wunsch geweckt, mehr zu erfahren. Und ich habe mich dann intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und ich hatte da vielleicht einen gewissen Vorteil, dass ich wirklich dann näher dran war als vielleicht ein Zuschauer am Fernsehen, der jeden Tag nur die Nachrichtensendungen konsumiert. Und ich konnte da wirklich sehen, dass irgendwas stimmt hier nicht. Und das hat dann in mir eigentlich den Wunsch wirklich geweckt, mir mehr Informationen zu beschaffen und mich genauer mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich stieß dann relativ schnell auf ein kurzes Paper eines finnischen Epidemiologen, der das Ganze eigentlich schön abgehandelt hat. Das war, ich denke, im April oder so. Und da war auch der Hinweis auf diesen Bruce Aylward, den die meisten Menschen gar nicht kennen, aber das ist die Nummer 2 hinter Tedros. Und der war Anfang Februar in Wuhan, so mit einer Expedition. Und er kam dann zurück und gab einen Tag nach der Rückkehr in Genf eine Pressekonferenz vor den Journalisten und behauptete, die chinesischen Massnahmen hätten gewirkt. Also eine völlig evidenzfreie Behauptung seinerseits, aber die Journalisten haben das alle wissbegierig aufgesogen und überhaupt nicht hinterfragt. Und in späteren Interviews hat er dann noch einmal nachgelegt und hat gesagt, es gibt fast keine asymptomatischen Infektionen und hat so eigentlich die Angst hochgeschraubt, dass wer sich mit diesem Erreger infiziert, der wird krank und die meisten schwer. Und er hat eigentlich so ein bisschen den Grundstein auch gelegt seitens WHO, dass dann dieses Narrativ die Fahrt aufnehmen konnte. Und dann natürlich Bergamo, und das wird ja im Film dann schön eigentlich gezeigt, was dort passiert ist.
Nun liegen Ihre Erkenntnisse aus dieser ganzen Zeit in dem neuen Film The Hype vor. Wen haben Sie für den Film gewinnen können? Mit wem haben Sie gesprochen?
Also ich habe circa 14 Interviewpartner gefunden, die mitgemacht haben. Und allen voran bin ich sehr stolz, dass ich den ehemaligen schwedischen Staatsepidemiologen Anders Tegnell befragen konnte, dass er mitgemacht hat in diesem Film und auch sehr ausführlich erzählt hat, was bei ihm gelaufen ist. Und er kann auch sehr schön mit so kleinen Narrativen aufräumen, die hier in den Medien kursiert sind, wie dass er im Pandemiefall eigentlich den Lead über das Land hat und dass die Regierung nichts mehr zu sagen hat. Das stimmt nicht. Die Regierung hätte jederzeit sagen können, wir wollen sie nicht mehr, wir ersetzen sie, wir haben kein Vertrauen zu ihnen. Aber die Regierung hat ihm den Rücken gestärkt und hat gesagt, wir vertrauen ihnen, wir lassen sie machen, oder? Und das andere ist, das ging ja auch durch die Medien ganz am Anfang, dass so viele Leute in Altersheim gestorben sein sollen in Schweden. Und dort hat er ganz klar gesagt, diese Institutionen, wo diese Todesfälle sich ereignet haben, das sind nicht Altersheime, wie wir sie hier kennen. In Schweden gibt es wirklich solche Institutionen, wo man eigentlich sagen muss, das sind eigentlich Pflegeheime. Also wirklich die absolut schwer kranken Leute, alte Leute am Ende ihres Lebens, die dort zusammen sind. Und dass halt jedes Jahr, wenn die Grippesaison einsetzt, diese Leute besonders gefährdet sind. Und die hat dann auch Corona betroffen. Und hier wurde es so dargestellt, wie wenn sie diese Leute eigentlich nicht groß geschützt hätten oder dass das einfach normale Altersheime sind. Aber es sind nur etwa landesweit in diesen Institutionen sind etwa 10.000 Leute am Ende ihres Lebens. Und er sagt auch, diese würde man unter keinen Umständen mehr in eine Intensivstation nehmen, weil man ihr Leiden nur noch verlängern würde. Und das ist unethisch. Und die zweite wirklich wichtige Person, die es mir gelungen ist zu befragen, ist John Ioannidis von Stanford. Er ist eigentlich, ich würde sagen, der bekannteste Epidemiologe weltweit. und galt bis Corona eigentlich so fast wie der Papst der Epidemiologie und Medizinstatistik. Und der hat sich ja früh, hat er sich gemeldet und gesagt, wir entscheiden hier auf Basis von nicht vorhandenen Zahlen und wir sollten uns zuerst mal Daten beschaffen. Und der wurde ja dann auch ziemlich stark diffamiert, wie andere auch, zum Beispiel Wolfgang Wodarg, er ist auch in meinem Film. Und es wird auch erklärt, weshalb es wohl zu dieser Diffamierung besonders in den Medien kam. Viele Leute wissen nicht, dass es eine sogenannte Trusted News Initiative gibt. Die wurde ins Leben gerufen von der BBC im Jahr 2019 unter der Prämisse, wir wollen Fake News bekämpfen. Und dort sind einerseits die grossen westlichen Nachrichtenagenturen Mitglied, aber auch die Fernsehstationen, die in der European Broadcasting Union zusammengeschlossen sind. Also da gehören auch ARD, ZDF und eben das schweizerische SRG dazu. Aber es gehören auch wichtige Zeitungen wie Washington Post und andere dazu und eben auch die Digitalplattformen, also Meta, Google, Apple und so weiter. Und diese Initiative, dieser Zusammenschluss, der hat Anfang März gesagt, wir Mitglieder, wir veröffentlichen nichts mehr über unsere Kanäle, das dem Corona-Narrativ widersprechen könnte. Und das ist eigentlich ziemlich deckungsgleich mit dem Zeitpunkt, wo dieser Swing gekommen ist und eben dann Wodarg und Ioannidis vollständig zerstört wurden in den Medien, oder? Und Ioannidis erzählt auch, wie das für ihn extrem schwierig war, weil er hat einfach wissenschaftliche Arbeit gemacht, er hat nie damit gerechnet, dass so ein riesen Shitstorm kommt, der sich über ihn ergießt. Also er nennt das Heroizing and Demonizing. Und er wurde von der einen Seite wurde er als Held gefeiert, von den anderen als der Böse. Und er sagt, das ist völlig falsch, weil ich habe einfach meine wissenschaftliche Arbeit gemacht. Ich habe nicht aufgehört, wissenschaftlich zu arbeiten. Und es gab dann auch diese Episode, dass in Social Media das Gerücht gestreut würde, dass seine Mutter an Corona verstorben sein soll. Und es war dann so, dass seine Mutter diese Message zu Ohren kam. Ich glaube, eine Nachbarin hat sie angerufen. Ich habe gehört, du bist gestorben. Und da hatte dann die Mutter, ich glaube, es war ein Herzinfarkt, oder? Als sie das gehört hat. Und das hat Ioannidis schon schwer getroffen, das hat er mir erzählt. Aber er hat nicht aufgehört, weiterzuarbeiten und wirklich gute, solide wissenschaftliche Studien zu machen. Und das ist schon eindrücklich, wie dieser Mann einfach weitergefahren hat, obwohl dass man ihn so zerstört hat, oder? Ich habe auch die beiden Wissenschaftsjournalistinnen Serena Tinari und Katrin Rinwa in meinem Film, die beide eigentlich zu den Top-Cracks der Investigativjournalistinnen gehören im Bereich Public Health, Pharma und Medizin. Und die erzählen dann eigentlich auch aus ihrer Warte, was ihnen widerfahren ist. Sie sind wie Wodarg und Ioannidis auf eine Art und Weise radioaktiv geworden. Also relativ schnell wollte sie niemand mehr interviewen, man näherte sich nicht mehr zu ihnen. Und wenn man ihren Namen nannte, gerade bei Wodarg, dann war einfach fertig, oder? Das ist so eine Art eine Radioaktivität. Und ich finde eigentlich diesen Vergleich finde ich recht schön. Und der ist von Serena Tinari, oder?
Einige Kritiker haben die fehlenden Gegenstimmen in Ihrem Film kritisiert. Warum haben Sie diese weggelassen?
Ich stelle die Gegenfrage, weshalb muss ein investigativer Dokumentarfilm ausgewogen sein, als erstes. Zweitens, ich habe den Professor Matthias Ecker, der eine führende Rolle in der ganzen Corona-Zeit in der Schweiz spielte, habe ich angefragt, ob er Stellung nehmen würde und er hat abgelehnt. Und das Lustige ist ja, dass dann der NZZ-Artikel vor etwa 2 Wochen über meinen Film, dort wurde dann gesagt, ja eben, es fehlen die Gegenstimmen. Und die NZZ fragt dann Ecker und auch dessen ehemaligen Mitarbeiter Christian Althaus an, sie sollen Stellung nehmen und nicht mal der NZZ geben die beiden Auskunft, also würden sie mir Auskunft geben. Und mir wird eigentlich das vorgeworfen, was die Mainstream-Medien jahrelang über Corona gemacht haben. Es wurden keine Gegenstimmen zugelassen und befragt. Und wie gesagt, ich habe Ecker angefragt, eigentlich stellvertretend für alle anderen, und sie kommen ja alle zu Wort, umfangreich. Also sie haben alle einen Platz in dem Film und sie werden gemessen an dem, was sie im Jahr 2020 erzählt haben in Medien, an Pressekonferenzen und so weiter. Also, dass ich keine Gegenstimmen drin habe, ist von mir aus eigentlich ein dünner Vorwurf, ein dünnes Argument.
Den Film kann man auf der Webseite der-hype.ch ansehen. Warum stellen Sie ihn kostenlos zur Verfügung?
Also es geht darum, das Ziel des Films ist, dass ihn möglichst viele Menschen sehen. Und mit der Premiere im Kino und einfach der Lancierung des Films haben wir eine gewisse Medienaufmerksamkeit, wie jetzt auch hier mit diesem Gespräch. Und ich möchte einfach, dass die Leute, wenn sie dieses Gespräch oder einen Artikel über den Film lesen, möglichst einfach diesen Film schauen gehen können. Wenn ich den Film zuerst nur im Kino bringe und dort vielleicht eine gewisse Medienaufmerksamkeit habe über den Film, dann können ihn die Leute ins Kino schauen gehen, müssen aber etwas bezahlen. Und ich denke, ich habe nur einmal diese Medienaufmerksamkeit. Wenn ich den Film dann später online schalte, verfügbar mache, kriege ich diese Medienaufmerksamkeit nicht noch ein zweites Mal. Und ich wollte, dass Leute, die den Artikel oder eben ein Gespräch wie hier hören, möglichst einfach dann, vielleicht am Abend oder so, auf der Homepage der-sei.ch den Film anschauen können und so sich informieren können und eine eigene Meinung bilden können. Es ist erfreulich, dass der trotzdem jetzt in ausgewählten Kinos, die auch nachfragen, den zeigen und es kommen Leute, die den schauen wollen. Weil es ist einfach etwas ganz anderes, den Film auf der großen Leinwand zu sehen, zusammen mit anderen Leuten in einem Raum und dann vielleicht noch diskutieren können. Und das ein oder andere Mal bin ich auch dort, wir können ein Podium machen, ich beantworte Fragen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man den zu Hause auf dem Computerbildschirm anschaut. Und es gibt viele Leute, die mir auch gesagt haben, ich war seit Corona nie mehr im Kino. Und ich muss sagen, ich will wieder ins Kino gehen. Ich habe jetzt gesehen, wie das eigentlich eine super Erfahrung ist, oder? Also wir müssen die Leute wieder von diesen Bildschirmen wegbringen, damit sie wieder in einer Gemeinschaft sich etwas anschauen und dann sich auch darüber austauschen.
Der Schweizer Filmemacher Mike Winiger über seinen neuen Film «Der Hype». Sie finden den Link zum Film unter diesem Interview. Mike Winiger, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch herzlich für die Möglichkeit, hier sprechen zu können.
Das war's für heute von Mensch und Medizin. Wenn Sie Fragen zu medizinischen Themen haben, dann melden Sie sich bei uns über die E-Mail-Adresse medizin@kontrafunk.radio. Wir freuen uns darauf und beantworten Ihre allgemeinen medizinischen Fragen in der Sendung regelmäßig. Und falls Sie Lust haben, aus Ihrem medizinischen, therapeutischen oder gesundheitspolitischen Fachbereich bei uns zu berichten, freuen wir uns ebenso über Ihre Nachricht an die gleiche Adresse medizin@kontrafunk.radio. Sie hören unser Magazin immer donnerstags um 8 Uhr, 14 Uhr und 21 Uhr und freitags nochmal um 17 Uhr. Danach finden Sie alle Sendungen im Webseitenarchiv. Ich bin Corinna Zegerle. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.